SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Überwachung für den guten Zweck. Was bringt die Corona-App? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Sie gilt als vielversprechendes Instrument im Kampf gegen das Virus. Manche sehen in ihr eine Art digitale Wunderwaffe. Die Corona-Warn-App, ein kleines Programm fürs Handy, das nachverfolgen kann, wer wann mit einem infizierten Menschen Kontakt hatte und Alarm schlägt. Ländern wie Südkorea ist es mit diesem Prinzip der Früherkennung gelungen, die Pandemie zu bändigen. In Deutschland hat ein Streit um den Datenschutz die Entwicklung der App verzögert. Doch mit der schrittweisen Rückkehr zum öffentlichen Leben wird die Frage immer drängender. Wann ist die Corona-App endlich einsatzbereit? Kann sie als freiwilliges Angebot funktionieren? Und wie wird die neue Überwachungstechnik unsere Gesellschaft verändern? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste Dr. Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag, die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Jeanette Hofmann, sie forscht an der Freien Universität Berlin und am Wissenschaftszentrum Berlin zu Fragen der digitalen Gesellschaft und Anke Domscheit-Berg, Netzaktivistin und parteilose Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Frau Domscheit-Berg, ursprünglich hatte Bundesgesundheitsminister Spahn die Corona-App für Ostern in Aussicht gestellt, dann wurde der Termin auf Mai verschoben. Jetzt heißt es, die App soll Mitte Juni fertig sein. Der SAP-Konzern und die Telekom sind dabei, das Programm zu entwickeln. Für wie realistisch halten Sie dieses Datum?
Also Mitte Juni kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist jetzt noch ein bisschen hin und die Vorarbeiten, die wir in den letzten Wochen bereits gesehen haben, die werden ja nicht alle über den Haufen geworfen. Es hat sich dadurch verzögert, weil man zuerst auf ein falsches Pferd gesetzt hat, auf die sogenannte zentrale Datenspeicherung, den zentralen Datenabgleich. Das ist auf vielfältigen Widerstand gestoßen, aber es fehlte dazu eben auch eine Schnittstelle von Apple und ohne die geht es leider gar nicht. Und dann hat man im Prinzip nochmal neu angefangen. Aber man muss eben nicht von Null anfangen, sondern kann vieles wiederverwenden. Auch Open-Source-Entwicklungen, die möglicherweise in anderen Ländern ja schon aktiv sind. Da wird man gucken, was vom Code man verwenden kann und was nicht.
Aber dass so ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen die Pandemie immer noch fehlt, ist das ein Versagen der Bundesregierung?
Also ich werfe denen schon vor, dass sie erkennbar auf ein falsches Pferd gesetzt haben. Das war von Anfang an ein totes Pferd, denn so eine App, die geht in einer Demokratie wie der unsrigen nur, wenn sie absolut freiwillig ist. Und für absolute Freiwilligkeit brauche ich maximales Vertrauen. Dafür brauche ich auch maximale Transparenz, offene Kommunikation und ich brauche ein Design einer solchen App, das sicherstellt, dass eben keine Überwachung möglich ist, dass keine personenbezogenen Daten gesammelt werden, dass nicht zentral gespeichert wird. Und um all diese Dinge hat man sich nicht ausreichend gekümmert. Man hat auf zentrale Speicherung gesetzt, man hat fast gar nicht und wenn, dann sehr schlecht und verwirrend kommuniziert. Man hat nichts Open Source gemacht, die Community nicht eingebunden. Das konnte nur nach hinten losgehen und die fehlende Schnittstelle zu Apple, das war dann sozusagen der letzte Genickbruch. Ohne die geht's nämlich sowieso nicht.
Frau Hofmann, in anderen Ländern, da gibt's ja solche Warn-Apps schon. In Südkorea, in Australien, Österreich hat auch eine. Warum dauert das bei uns so lange?
Bei uns dauert es so lange, weil wir uns die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen verfügbaren Lösungen angucken. Und aus meiner Sicht ist es gut, dass wir das machen. Es ist gut, dass wir die Vor- und Nachteile abwägen und auch sehen, dass der Effizienzvorteil einer zentralen Lösung nicht so schwer wiegt wie der Datenschutz, den die dezentrale Lösung sicherstellt.
Herr Ruge, Sie vertreten in dieser Runde die Interessen der 294 Landkreise, die mit ihren Gesundheitsämtern in den letzten Wochen versucht haben, Infektionsketten nachzuverfolgen und die Pandemie einzudämmen. Wenn Sie sehen, wie viel Zeit für die Entwicklung einer App verstrichen ist, fühlen Sie sich von der Regierung im Stich gelassen?
Wir fühlen uns nicht von der Regierung im Stich gelassen, hätten uns aber durchaus eine viel frühere Einbindung auch konzeptionell gewünscht, um den Aufgaben der Gesundheitsämter eben stärker Rechnung zu tragen. Am Ende sind es die Gesundheitsämter, die an der Front stehen und die die Infektionsketten durchbrechen müssen. Und insofern ist die Rolle der Gesundheitsämter lange unterrepräsentiert gewesen. Inzwischen funktioniert das gut. Wir sind in einem regelmäßigen wöchentlichen Austausch mit der Bundesregierung zu diesen Fragestellungen.
Jetzt ist der Kampf gegen einen Erreger wie Covid-19 kein Sprint, sondern ein Marathon. Das betonen Virologen immer wieder. Konkret herrscht die Sorge, dass uns im Herbst eine neue Infektionswelle bevorsteht, die möglicherweise noch heftiger wird, wie die, die jetzt hinter uns liegt. Um dieses Szenario zu bewältigen, Frau Hofmann, was kann da eine App leisten?
Ich glaube, wir sind uns insgesamt darüber einig, dass das lediglich eine Hilfestellung ist. wichtig, das wissen wir auch aus vielen asiatischen Ländern wie Südkorea, die digitale App kann immer nur so gut sein wie die ganze Infrastruktur, die sie umgibt. Es wird immer das manuelle oder analoge Verfolgen von Infektionsketten benötigen und natürlich auch eine Infrastruktur ringsherum, die tätig wird, wenn wir neue Infektionscluster entdecken. Es ist eine Unterstützung, die deshalb sinnvoll ist, weil die Krankheit ja über die Luft übertragen wird und damit vor allem auch zwischen Leuten, die sich nicht kennen und deshalb auch nicht wechselseitig berichten können, dass sie sich getroffen haben. Genau dafür ist sie gut, die App.
Frau Domscheit-Berg, man hört jetzt häufiger den Appell, wir müssen erstens testen, testen, testen und zweitens dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen sich die Corona-App auf ihr Handy installieren. Dann kriegen wir die Pandemie in den Griff. Ist das mehr als nur Wunschdenken?
Also da ist schon was dran, aber ich würde mich Frau Hofmann insoweit anschließen, als es ja tatsächlich nur ein einziges Puzzleteil ist von ganz vielen und wir brauchen die anderen Elemente auch. Dazu sind ausreichende Tests natürlich eins, aber das reicht noch nicht. Also wir werden noch sehr lange mit Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit leben und das ist auch in der Situation völlig richtig und gut so. Wir müssen weiter auf Social Distancing achten und überlegen, wo muss man Menschen wie nahe kommen und wo ist es vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. Wir brauchen unbedingt auch einen sehr guten Infektionsschutz in Einrichtungen, wo man durch die Arbeit besonders gefährdet ist. In Pflegeeinrichtungen, in medizinischen Einrichtungen. Also der Nachschub an Schutzausrüstung muss da absolut gewährleistet sein. Und da sind ja auch noch einige Baustellen offen. Also nur die App alleine, nur die Technik wird es regeln. Das ist auf keinen Fall so.
Herr Ruge, Containment Scouts, so heißen die Leute, die bei den Gesundheitsämtern versuchen zu ermitteln, wer sich mit Covid-19 angesteckt hat und die Patienten informieren, wenn sie positiv getestet wurden. Wie würde eine App deren Arbeit ganz konkret erleichtern?
Also zunächst bin ich sehr dankbar für die sehr realistische Einordnung dessen, was wir zu erwarten haben von so einer Corona-App. Das ist eben keine digitale Wunderwaffe, kein digitales Schutzschild, das jeder mit sich rumträgt, sondern es ist ein ergänzendes Werkzeug, egal in welcher Form es kommt und in welcher Struktur wir das machen. Das ist der erste und für uns wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss sich vergegenwärtigen, wie die Arbeit bis jetzt analog läuft. Und da läuft sie in der Tat sozusagen so, wir haben einen Infizierten bekommen aus dem Labor, die Rückmeldung, du bist Corona-positiv getestet. Und um die Infektionskette zu durchbrechen, weil der in der Zeit bis dahin oder bis auch Symptome möglicherweise aufgetreten sind, andere Leute infiziert haben könnte, fragen wir, wer sind denn deine Kontaktpersonen, mit denen du regelmäßig im Austausch gewesen bist. Das ist immer erst das familiäre Umfeld, das ist in der Regel, so hat Webasto angefangen, der erste Fall. Das sind irgendwelche beruflichen Kontakte.
In München war das.
In München, genau. Was wir nicht erfassen können, sind Zufallskontakte in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Orten, wo wir Social Distancing angesprochen eben gerade vielleicht in der Form nicht durchgehalten haben, wo wir die Leute nicht kennen. Insofern mag das an der Stelle ein ergänzendes Element sein bei denjenigen, die ich nicht zuordnen kann, denen ich in der S-Bahn oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zu nahe gekommen bin über eine längere Zeit. Und es kann darüber hinaus das eine oder andere Mal Meldeketten, die analog vielleicht etwas länger gedauert haben, beschleunigen. Wenn es denn dann richtig eingesetzt wird und wenn es, das ist die nächste Sollbruchstelle, tatsächlich möglichst flächendeckend, auch da sagen die Virologen und Forscher, wir brauchen 50-60% Abdeckung, möglichst flächendeckend zur Verfügung steht.
Angenommen, Frau Hofmann, ich bin an Covid-19 erkrankt, dann soll die App rauskriegen, wer sich bei mir angesteckt haben könnte. Mhm. Tracing, also nachspüren, ja. Nachverfolgen heißt dieses Verfahren. Wie funktioniert das technisch?
Also dafür wird eine Funktechnologie eingesetzt, die heißt Bluetooth Low Energy. Und die hat das nicht als Hauptaufgabe, aber sie ist auch in der Lage, den räumlichen Abstand zwischen Menschen mit Smartphones zu messen. Das heißt, wir setzen technisch einen Schwellenwert und sagen etwa, wenn zwei Menschen in einem geringeren Abstand 5 Meter mehrere Minuten, sagen wir 10 oder 15, sich im gleichen Raum bewegt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass eine Übertragung stattgefunden hat. Und dann tauschen diese beiden Telefone eine Kennung, eine sogenannte ID aus.
Das Identifikationsnummer.
Heißt, ja. Genau. Und wenn jetzt eine dieser Personen sich tatsächlich angesteckt hat, was natürlich erst vom Gesundheitsamt bestätigt werden muss, dann erhält diese Person eine neue Kennung, die sie in die Lage versetzt, die anderen Personen darüber zu informieren, dass sie infiziert ist, damit die dann sich entweder selbst isolieren oder besser noch einen Test machen lassen und sich selbst isolieren. Und der Streit zwischen zentraler und dezentraler Lösung der ging darum, wie der Informationsaustausch zwischen den Endgeräten genau vonstatten gehen soll.
Aber Herr Ruge, lassen Sie mich noch mal ganz kurz zur Praxis dieser App fragen. Angenommen, ich stehe im Supermarkt an der Kasse und die Kassiererin ist mit dem Virus infiziert, sitzt aber hinter einer Plexiglasscheibe und trägt noch dazu eine Maske. Dann stecke ich mich ja, obwohl ich in ihrer Nähe bin, wahrscheinlich nicht bei ihr an. Erkennt das dann die App oder besteht die Gefahr, dass es haufenweise Fehlalarme gibt?
Das ist genau unsere Befürchtung. Alles, was wir hören, ist, das erkennt die App nicht, das kann sie nicht erkennen. Wir haben gerade mit deutschen wissenschaftlichen Instituten diese Messtechnik deutlich weiterentwickelt, so sehr weiterentwickelt, dass sogar Apple und Google das für hilfreich empfinden in der Umsetzung. Aber das kann die App eben noch nicht ausschalten und nicht erkennen. Und deshalb rechnen wir auch damit, dass wir eine nicht unerhebliche Zahl von Positiv-Falschmeldungen bekommen an der Stelle und müssen da eben gucken, ist das sinnvoll, flächendeckend mit Schrot zu schießen und auf diese Weise möglicherweise die analoge Kontaktverfolgung sogar zu erschweren, weil wir eine Vielzahl von potenziell Betroffenen haben, die das am Ende gar nicht sind. Möglicherweise verängstigte Bürger, die glauben, oh, ich habe jetzt aus der App die Meldung bekommen, ich bin jetzt betroffen und die das überhaupt nicht sind. Insofern sehen wir da auch durchaus Defizite und versuchen, diese Erwartungen besser einzuordnen, als sie bis jetzt in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Frau Domscheit-Berg, wie sehen Sie das? Ist das Konzept ausgereift?
Ich wollte gerade schon an dieser Stelle einsteigen, denn ich glaube, es steht und fällt extrem viel mit dem ganz analogen Prozess der Kommunikation zwischen Gesundheitsämtern, Ärzten, Laboren und dem betroffenen Infizierten, der jetzt eine Meldung weitergibt oder nicht. Das muss ja mehr sein als, hier haben Sie einen Code und mit dem können Sie die Meldung an die App freischalten. Dazu kann ja auch gehören, dass man ein Gespräch führt, feststellt, es handelt sich um eine Kassiererin, die extrem viele Kontakte hat, aber hinter einer Scheibe saß und immer den Mundschutz getragen hat. Und man sich in diesem Fall, weil es zu viele False Positives generieren würde, dafür entscheidet, dass diese Person vielleicht keine Meldung über das System abgibt, sondern man nur den analogen Verfolgungsweg beschreitet. Das ist dann wirklich einzelfallbezogen. Dazu muss man auch in Gesundheitsämtern sich überlegen, bei welchen Fällen trifft man welche Entscheidung. Aber man sollte es eben nicht pauschal überall gleich machen, weil es solche Fälle ja tatsächlich gibt.
Genau deshalb, wenn ich da einhaken darf, ist es eben richtig, das über die Gesundheitsämter zu steuern, weil die zentralen Akteure sind. Es gibt auch Überlegungen zu sagen, ach, kann diese Aktivierung nicht pauschal über die Labore erfolgen, kann sie nicht über die Ärzte erfolgen. Davor warnen wir, weil wir auch jetzt sozusagen im analogen Geschehen und mit den Containment Scouts diejenigen sind, die die Kontakte aufrechthalten, die wissen, wie die Testinfrastruktur im jeweiligen Landkreis ist, die wissen, wie die Betroffenheiten sind, die überprüfen können, wo haben wir Infektionscluster, wo nicht, wo haben wir Schwerpunkte an Infektionen, um genau solche Fälle von vornherein einzusteuern und da eben nicht mit Schrot in die Landschaft zu schießen. Deshalb halten wir die Einbindung der Gesundheitsämter, insofern bin ich Ihnen dankbar für die Darstellung, für sehr wichtig und nur so bringt es einen Mehrwert. Alles andere kann möglicherweise sogar zu mehr Belastungen führen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückkommen, gerade zu dem, was Frau Domscheit-Berg sagte. Wenn sie denn gerne wissen möchte, ob es sich hier um eine Verkäuferin oder jemand anders in einer ähnlichen Situation an einem bestimmten Ort gehandelt hat, dann ist das ja gerade das, was die dezentrale App nicht hinbekommt, richtig, weil die diese personenbezogenen Informationen gar nicht hat. Und deshalb habe ich eingangs ja darauf hingewiesen, dass wir hier wirklich eine Güteabwägung zwischen den jeweiligen Stärken und Schwächen von dezentralen und zentralen Lösungen treffen müssen. Und deshalb gefiel mir das auch, dass wir in Deutschland uns mit der Entscheidung für eine Lösung lange Zeit genommen haben und auch umgedacht haben. Weil bei der dezentralen Lösung, da wahren wir zwar den Datenschutz und die Privatsphäre der Individuen, aber wir können gerade nicht genau abwägen, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass diese Person tatsächlich andere infiziert hat. Wir haben also hier davon auszugehen, dass wir das, was man als False Positives bezeichnet, also sehr viel unnötige Warnungen verschicken, das wird passieren und genau das wird eben das manuelle Tracing auch zunehmend belasten.
Aber Herr Ruge, was passiert denn nun, wenn ich eine Warnung auf mein Handy bekomme? Werde ich dann getestet? Muss ich in Quarantäne?
Die ursprüngliche Überlegung ging dahin, dass diejenigen, die die Warnung bekommen, sich quasi in Selbstisolation begeben. Das ist inzwischen durchgedrungen, dass das wahrscheinlich nicht reicht, dass wir auch Leute haben, die eigentlich vernünftig sind und das gerade nicht tun. Wir haben sogar Ärzte, die weiter praktizieren, weil sie der Meinung sind, sozusagen, wir müssen mal irgendwie der Herdenimmunität entsprechen.
Das heißt, es wird Leute geben, die die Warnung ignorieren.
Es wird Leute geben, die die Warnung ignorieren. Es wird umgekehrt Leute geben, die trotz dessen, dass da eine Glasscheibe dazwischen war, der Meinung sind, sie sind jetzt infiziert und wollen getestet werden. Wir sind in Absprache mit dem Gesundheitsministerium zu der Überzeugung gekommen, dass es wohl richtig ist, allen, wenn man es denn dann auslöst, die eine solche Kontaktmeldung zu bekommen, jedenfalls ein Recht auf Testung einzuräumen. Das wäre dann eine Änderung der bisherigen Teststrategie. Bis jetzt hat sie vorausgesetzt zwei Komponenten oder zwei Kriterien. Einmal Kontakt mit einer infizierten Person und Symptomatik, also Auftreten irgendwelcher ersten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, insbesondere im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Jetzt würde man, wenn man das umsetzt, das vermutlich koppeln mit einer Art Recht auf Testung, wenn man diese Kontaktmeldung bekommt. Das wird die Umfänge der Testung und die Umfänge der Kontaktnachverfolgung erhöhen und auch damit eine zusätzliche Arbeitsbelastung bedeuten.
Frau Hofmann, wie sehen Sie das? Wie riskant ist es, auf die Vernunft des Einzelnen zu vertrauen?
Das ist die interessante Frage, das können wir ja nicht wissen. Ich habe bei einem Vergleich der zentralen und dezentralen Lösung auch festgestellt, dass die dezentrale Lösung sehr stark an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen, der Einzelnen setzt. Und da muss man ja sagen, das hat natürlich auch immer indirekte Effekte. Wenn Leute von Beginn an entmündigt werden und faktisch alles hinter ihrem Rücken geschieht, dann müssen sie dieses Verantwortungsbewusstsein gar nicht erst entwickeln. Aber wenn wir umgekehrt daran appellieren, dann hängt es irgendwie auch von uns als Gesellschaft ab, wie stark wir uns wechselseitig zur Verantwortung ziehen. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube auch, dass das demokratietheoretisch gesehen der richtige Weg ist. Aber natürlich gehen wir im Hinblick auf die weitere Infektionsentwicklung hier auch ein Risiko ein.
Das teile ich und deshalb bin ich der Meinung, wir sollten so genau so beginnen. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg, abgesehen davon, dass er politisch gewollt ist und anders jetzt kaum mehr steuerbar ist. Aber wie wir insgesamt alle Corona-Maßnahmen immer auf Sicht gefahren haben und nachgesteuert haben, wird man auch hier wahrscheinlich sehen, nach 4, 6, 8, 10 Wochen Österreich zeigt, dass die Nutzung beispielsweise nicht so intensiv ist, wie erhofft, ob man da wird nachsteuern müssen, ob man noch zu einer stärkeren Verbindlichkeit wird kommen müssen. Wir sollten genauso beginnen, an das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen zu appellieren, auch mit Blick auf die Gesamtziele der Corona-Bekämpfung. Wir wollen das Gesundheitssystem nicht überlasten, wir wollen die verletzlichen Gruppen, die Alten und Vorerkrankten schützen. Das ist der richtige Ansatz. Sollte der allerdings nicht greifen, wird man dann wiederum möglicherweise über andere Maßnahmen nachdenken müssen.
Das Interessante ist ja, dass in Österreich die App des Roten Kreuzes nicht greift, aber in Island die App, die dort eingesetzt wird, von sehr vielen Leuten genutzt wird. Hier drückt sich immer auch was aus, was mit Corona unmittelbar gar nichts zu tun hat, nämlich eher mit dem Vertrauen in die staatlichen Institutionen und ihre Dienste, die sie anbieten. Und was wir noch nicht wissen, ist, wie sich das in Deutschland entwickelt. Viele Leute haben ja kritisiert, dass die öffentliche Diskussion womöglich das Vertrauen eher unterlaufen hat. Aber man könnte umgekehrt auch annehmen, dass die ja wirklich breite Diskussion, die wir in Deutschland hatten, das also eher so einen pädagogischen Effekt hatte in dem Sinne, dass jeder auch für sich persönlich abschätzen konnte, was davon zu halten ist. Also welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind. Um welche Risiken?
Herr Ruge, ich zitiere da mal Ihren Chef, den Präsidenten des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager. Der hat gesagt, Zitat, letztlich geht es um Leib und Leben, vor allem von Älteren und Risikogruppen und zu diesem Zweck um eine zusätzliche Unterstützung der Gesundheitsämter. Dabei sollte uns der Datenschutz zwar wie auch bei anderen Projekten beschäftigen, aber aufhalten dürfen solche Fragen die Entwicklung nicht. Meine Frage an Sie, halten uns die Diskussionen um den Datenschutz zu sehr auf?
Sie kosten jedenfalls Zeit. Wir haben sogar einmal ganz, ganz, ganz zugespitzt, es soll nicht zynisch klingen, formuliert sozusagen Daten gegen Leben und müssen das sehen. Wir tun immer so, als sei Datenschutz das Supergrundrecht, das über allem steht. Das ist es ja gar nicht. Wir haben hier eine Position, die wichtig ist, auch wichtig ist mit Blick auf die Frage der Akzeptanz. Aber wir sollten nicht so tun, dass die andere Position, beispielsweise zentral oder gegebenenfalls sogar am Ende Verpflichtung zur Nutzung einer solchen App, von vornherein das Recht auf Datenschutz völlig vernachlässigt. Wir müssen sicherstellen Datensicherheit. Wir müssen sicherstellen, dass jeder weiß, welche Daten vorhanden sind. Wir müssen eine enge Nutzbarkeit auf die Bekämpfung dieser Pandemie setzen. Und wir müssen Daten, wenn überhaupt, nur befristet verfügbar machen und eine automatische Löschung und andere Sicherungen zum Datenschutz einfügen, dann aber auch mal dazu kommen, dass wir die Daten nutzen können und dass wir möglicherweise mehr Daten brauchen, als wir sie bis jetzt im ersten Schritt vorsehen. Da würden wir schon sagen, und unser Präsident hat das sehr pointiert gesagt, dass wir den Schutz des menschlichen Lebens an der Stelle nicht aus dem Blick verlieren sollten und keine Glasperlenspielerei. Ich weiß, dass das jetzt böse klingt und Frau Domscheit-Berg gleich sagen wird, Ruge spitzt zu sehr zu. Aber wir müssen eben gucken, dass wir den Wert und das, was wir tatsächlich damit erreichen wollen, die Wirksamkeit einer solchen App, nicht nur Datenschutzbelang unterordnen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ich darf da nochmal nachfragen, dann fordern Sie, Herr Ruge, von der Bundesregierung eine viel mächtigere App, als das bisher geplant ist, die noch mehr Daten sammelt, also auch Adressen und Klarnamen der beteiligten Personen, wo und wann sie sich begegnet sind, und all die Informationen soll dann das Gesundheitsamt bekommen. Warum?
Also in der Tat wäre das die Vorstellung, bei der wir glauben, dass die Wirksamkeit bei der Unterbindung von Infektionsketten auf diese Weise am leichtesten zu erreichen ist. Wenn ich anonymisiert Kontaktpersonen über eine App, selbst wenn das Gesundheitsamt sagt, du darfst jetzt die Daten freigeben und jetzt wird mit Schrot auf alle Kontaktpersonen geschossen, ich aber nicht weiß, wer die Kontaktpersonen sind, also deren Erreichbarkeit gar nicht nachvollziehen kann. Ich unterstelle, dass eben nicht alle gutmeinend sind und sich gleich melden, sondern viele auch sagen, tja, das ist ja blöd, dass ich so eine Meldung bekommen habe, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Dann kann ich natürlich, wenn ich das Kontaktdatum habe, das mir einordnen und kann den Menschen auch anrufen und mit den Containment Scouts tatsächlich dahinterher sein, wie wir das jetzt auch analog machen bei denen, die uns kundgetan werden.
Also mit Stift und Papier?
Mit Stift und Papier und Telefon. Das ist momentan eines der Hauptmittel, um Kontaktnachverfolgung sozusagen zu betreiben. Und ich kann erst recht Infektionsschwerpunkte, deshalb auch der Standort, an dem die Infektion stattgefunden hat, und Infektionszeitpunkte. Wann haben denn da, ist das die Kassiererin, die den ganzen Tag über das gemacht hat? Oder ist das der eine auf dem zentralen Platz bei der Cannstätter Demonstration gegen Corona-Bestimmung sozusagen agierende Redner, der ganz viele infiziert? All das kann ich natürlich wirksamer bekämpfen und einordnen, wenn ich jedenfalls Kontaktdaten, telefonische Erreichbarkeit, ich will ja nicht alle möglichen Daten haben, und wenn ich Zeitpunkt der Infektion und des möglichen Kontakts einordnen kann, dann habe ich ein wirksameres Instrument. Und auch das ist eben nicht alles immer nur undemokratisch und gegen den Datenschutz gerichtet. Andere Länder, Südkorea ist von Ihnen angesprochen worden, die auch demokratisch organisiert sind, sind diesen Weg gegangen. Wir wollen nicht Orwellsche Überwachungsfantasien sozusagen befördern und wollen sagen, wir müssen das Ganze auch als Quarantäne-App in der Nachprüfbarkeit Meter für Meter, wie die Polen, die da viel weitgehendere Vorstellungen haben, machen. Aber wir wollen für den Zeitpunkt der Infektion wissen, wo das stattgefunden hat und wer die Kontaktpersonen sind. Dann hilft es, tatsächlich schneller und gezielter Infektionsketten zu durchbrechen.
Frau Domscheit-Berg, beim Gesundheitsamt würde dann also eine Meldung ankommen, die würde ungefähr so lauten: Johannes Schmidt hat sich am Dienstag, den 12. Mai von 15 Uhr bis 15.30 Uhr auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit der Corona-Patientin Hanna Müller getroffen. Was halten Sie von der Idee?
Also ich finde die wirklich ganz entsetzlich. Also das ist für mich Orwell und das kann man sich auch überhaupt nicht schönreden. Das ist eine Bewegungsprofil- und Kontakt- und Beziehungsverfolgungsfantasie, die da aufgemacht wird. Das ist mit unserem Rechtsstaat nicht vereinbar. Und Südkorea mag eine Demokratie sein, aber offensichtlich werden dort Grundrechte anders behandelt als bei uns. Und ich möchte das so, wie die machen, gar nicht haben. Ich finde es auch völlig unzulässig, die Erfolge in Südkorea einzig und allein dieser App zuzuschreiben und zum Beispiel zu vernachlässigen, dass es frühzeitig einen extrem einfachen, simplen Zugang zu Tests gegeben hat, dass es eine wirklich sehr, sehr breite Kultur des Mund-Nasen-Schutztragens gibt im Alltag, an das sich alle halten, dass dort völlig normal ist. Das hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Eindämmung einer Pandemie. Und ich bezweifle wirklich, wenn es eine solche App, wie der Landkreistag sie gerne hätte, gäbe, ihre Wirksamkeit in Deutschland wäre exakt null, weil sie dazu führen würde, dass sie genau null Personen, abgesehen vielleicht von den Protagonisten, die gerne haben wollen, aber alle anderen würden sich eine solche App nicht runterladen. Und jetzt kam natürlich auch schon nahegelegt, ja, dann dürfte es halt nicht freiwillig sein. Wie will man das denn machen? Will man alle Menschen zwingen, ein Smartphone zu haben? Will man sie zwingen, wenn sie eins mit einer älteren Bluetooth-Technologie haben, dass sie sich ein neues kaufen, damit BLE funktioniert? Will man sie zwingen, es immer dabei zu haben? Will man sie zwingen, dass das Akku immer voll ist? Will man sie zwingen, dass Bluetooth immer angeschaltet ist, dass es niemals in einer Hülle drin steckt, wo Bluetooth nicht durchkommt? Wer soll das alles wie kontrollieren? Wenn man das kontrollieren würde, wäre es ein absoluter Überwachungsstaat und in der Praxis ja auch überhaupt nicht durchführbar. Da man es nicht kontrollieren kann, würden Menschen, die da keinen Bock drauf haben, es einfach sabotieren, und zwar massenhaft. Und damit haben wir die Chance der App, da haben wir, ja, meins halt nicht. Das konnte man ja schon an dem großen Widerstand gegen die zentralistische Lösung sehen, die ja noch nicht mal Bewegungsprofile und personenbezogene Daten in der Form Name, Adresse, Telefonnummer erfassen wollte. Selbst da war der Widerstand schon groß.
Der Widerstand, also Sie personifizieren den Widerstand gerade. Ich will das jetzt mal auf die Spitze treiben. All das, was Sie sagen an Einschränkungen, was man alles überprüfen müsste, spricht auch, ist auch Argument gegen die freiwillige Lösung, ob Hülle, ob Akku oder nicht. Wir kontrollieren auch nicht jeden Autofahrer und sagen, du, an der roten Ampel hast du zu halten und du hast einen Gurt zu tragen. Wenn wir tatsächlich zu Verpflichtungen kommen, dann wäre das so, dann wird ein Teil das nicht machen. Ich habe ja gar nicht vor, Gesinnungspolizei zu betreiben und jedes Smartphone zu überwachen. Aber wir würden dann eben Regeln aufstellen und werden, ich würde mal davon ausgehen, angesichts der generellen Bereitschaft, an der Stelle dem Corona-Schutz Vorrang einzuräumen, wird die Bereitschaft mitzumachen groß sein. In Teilen einer Community beim Chaos Computer Club weniger. Aber flächendeckend haben wir uns bis jetzt an der Stelle als sehr diszipliniert und auch rechtstreu angesehen. Aber nichtsdestotrotz, ich plädiere ja gar nicht dafür, im ersten Schlag dazu zu kommen. Wir werden sehen, ob dieser, sagen wir mal, dieser konsensuale, freiwillige Ansatz trägt. Und wenn er nicht trägt, muss man zu anderen Überlegungen kommen. Darauf haben wir hingewiesen. Wir haben auch andere Grundrechte. Wenn Sie ein Gastronom sind, Artikel 12 und 14, was die Ausübung des Berufs angeht, komplett ausgeschaltet. Wir haben Persönlichkeitsrechte komplett ausgeschaltet. Wir haben Selbstbestimmungsrechte komplett ausgeschaltet. Es ist eben nicht der Orwellsche Überwachungsstaat, wenn wir an der Stelle sagen, du musst für ein Vierteljahr, ein halbes Jahr im Rahmen dieser Pandemiebekämpfung auch das auf dein Handy laden, dann ist das ein Instrument, das helfen kann. Und wir kriegen auf diese Weise die Wirksamkeit eher hin, ohne dass wir jetzt gleich Demokratie abschaffen.
Also Sie haben sich wirklich eklatant selbst widersprochen, weil Sie haben gesagt, wenn die Menschen es nicht freiwillig machen, dann brauchen sie Zwang. Und als ich vorhin erklärt habe, warum Zwang nicht funktioniert, weil er vielfältig sabotierbar ist, weil man es eigentlich nicht will, da haben Sie gesagt, Sie glauben daran, dass die Menschen das freiwillig machen.
Wir gucken einfach, wir warten. Also ich würde jetzt sagen, in Gelassenheit folgen wir Ihrer Argumentation und werden sehen, ob die trägt. Und wenn das nicht trägt, das werden wir ja in einer gewissen Zeit sozusagen einordnen können. Österreich, haben Sie angeführt, als Beispiel zeigt, dass es nicht funktioniert. Island habe ich jetzt wahrgenommen, sozusagen funktioniert. Wir werden erleben, ob das argumentative, vernunftsbetonte Vorgehen funktioniert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eben darüber nachdenken, zu anderen Lösungen zu kommen. Aber zentral, um das auch da abschließend zu sagen, bedeutet nicht Orwell, in keiner Weise zentral. Verpflichtung bedeutet einen höheren Grad an Verbindlichkeit. Wir haben aber ganz viele Rechtsverpflichtungen in vielfältiger Weise. Und Datenschutz lässt zu, ausdrücklich, wir haben den härtesten Datenschutz in Europa. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die maßgeblich ist, lässt gerade, wenn die Gesellschaft es insgesamt braucht, wenn wir die Systeme des Gesundheitswesens schützen und aufrechterhalten wollen, lässt gerade solche Ausnahmen zu. Es ist eine falsche Behauptung zu sagen, weder Verfassungsrecht noch europäisches Recht lassen das zu. Gerade für diesen Fall, Aufrechterhaltung der Gesundheitssysteme, gibt es vielfältige Ausnahmen, die das ermöglichen.
Frau Hofmann, Datenschutz soll ja einen Missbrauch der Daten zum Beispiel durch übergriffige Behörden verhindern. Aber müssen wir in diesem Fall wirklich Angst vor einem übergriffigen Staat haben? Versucht der Staat nicht gerade, uns zu schützen?
Persönlich neige ich da eher zu der Auffassung von Frau Domscheit-Berg. Ich würde befürchten, dass die Löschungspflichten, die wir ja überall auch schon vor der Datenschutzgrundverordnung installiert hatten, dass die nicht immer greifen. Es gibt immer gute Gründe, warum man Daten länger behält, als man sie unbedingt haben muss. Und dann erleben wir halt leider auch immer wieder sowas, was man unter Kritikern als Mission Creep bezeichnet, nämlich dass Daten, die für bestimmte Zwecke gespeichert wurden, dann für andere Zwecke genutzt werden. Ich nehme jetzt mal sowas wie unsere Abrechnungsdaten, die die Telefongesellschaften halten. Die müssen heute auch für andere Zwecke vorgehalten werden. Das heißt, häufig bleibt es nicht bei den vorgesehenen Zwecken und häufig werden Daten auch nicht gelöscht. Und die Möglichkeiten des Einzelnen, das nachzuverfolgen, was mit den eigenen Daten passiert, die sind halt sehr begrenzt. Deshalb wäre meine Befürchtung auch, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger sagen, unter den Umständen installieren sie so eine App lieber nicht. Was dann vermutlich passieren wird, und das liegt so ein bisschen zwischen dem, was Herr Ruger und Frau Domscheit-Berg angedeutet haben, ist, dass womöglich der Zugriff, der Zugang zu bestimmten Orten und Dienstleistungen daran gekoppelt wird, eine solche App zu installieren. Man könnte sich etwa vorstellen, dass vielleicht die Theater und Kinos wieder öffnen und dann darf man nur rein, wenn man eine App installiert hat, die es hinterher ermöglicht, nachzuforschen, wer neben wem gesessen hat, falls sich da doch ein neues Infektionscluster bildet an so einem Ort.
Wer eine solche App hat, sollte zuerst wieder ins Restaurant, ins Kino, ins Theater, ins Freibad dürfen.
Genau das fordert
der CDU-Abgeordnete im Europaparlament, Axel Voss. Solche Anreize für die Corona-App, Herr Ruge, sind die sinnvoll?
Also das ist der Versuch, den Mittelweg zu gehen. Man sagt da, glaube ich, soziologisch und auch rechtlich inzwischen Nudging, sozusagen tatsächlich Anreize zu schaffen, um solche Dinge zu befördern. Das kann auch Zwischenschritt sein, zwischen Freiwilligkeit und Verbindlichkeit, erst den Weg zu gehen. Ob das dann wirklich hilft, weiß ich nicht. Wir tun aber so, als würden wir das, was wir analog machen. Letzte Woche wieder beim Friseur gewesen, da musste ich auch meine Kontaktdaten aufschreiben, analog mit einem Stift auf dem Blatt Papier und musste meine Erreichbarkeit und habe die Zeit eingetragen. Beginn 15 Uhr, Ende 15.30 Uhr, ähnliches. Das machen wir analog ja auch, um Kontaktketten zu durchbrechen. Kann sagen, wir machen das dann bei einer App in größerem Maßstab. Aber der Realkontakt ist eine überschaubare Menge von Menschen. Und dafür brauchen wir eine höhere Verbindlichkeit und brauchen wir jedenfalls eine gesicherte Nutzung dieser App. Und wir werden sehen, ob solche Anreize, wie Sie sie beschrieben haben und der Europaabgeordnete der Union da einfordert, ob das hilft. Das kann ein zusätzliches Incentive sein. Auch davon würde ich mir jetzt nicht unendlich viel versprechen, aber das mag ein denkbares Element sein.
Frau Domscheit-Berg, die Information ist in der Diskussion schon gefallen. Epidemiologen sagen, dass mindestens 60% aller Handynutzer mitmachen müssen, sich die App freiwillig runterladen müssen, damit das System der Früherkennung auch zufriedenstellend funktioniert. Was glauben Sie, muss passieren, dass die Leute mitmachen?
Also zum einen ist diese Zahl in einer Oxford-Studie genannt und inzwischen auch vielfältig bestritten worden. Also dieses, es muss unbedingt 60% sein und bei 58 bringt es nichts. Die wird von vielen auch Epidemiologen in Frage gestellt. Gerade heute las ich, dass schon bei 30-40% Nutzungsgrad etwa 20-30% der Infektionsketten unterbrochen werden können. Und wenn man überlegt, dass eine Kette nicht linear ist, sondern eher ein Infektionsbaum, wenn ich da relativ weit unten was unterbrechen kann, dann sind auch 20-30% weniger davon wirklich ein Gewinn. Aber tatsächlich muss man sich fragen, wie kriegt man möglichst viele Leute dahin, das am Ende zu benutzen, weil es natürlich umso mehr bewirkt, je mehr Leute es nutzen. Und da halte ich auch ein solches Nudging für ein großes Problem, weil es wieder zu einer Diskriminierung führt von Menschen, die nutzen und nicht nutzen. Und ich ja nicht nur Oma benachteiligen kann im Theater, nur weil sie kein Smartphone besitzt und ich sie auch nicht zwingen kann, eins zu kaufen. Da wäre also wichtiger, auf Abstandsregeln zu achten und über andere Maßnahmen dafür zu sorgen, dass es möglichst viele Menschen benutzen. Das ist ein Höchstmaß an Vertrauen aufbauen durch maximale Transparenz und Offenheit, zum Beispiel Open Source, jetzt schon während der Entwicklung, aber auch, dass man verschiedenste soziale Gruppen einbindet in die Entwicklung, dass sie barrierefrei ist, dass es sie in einfacher Sprache gibt, dass es wirklich eine sehr, sehr gute sogenannte User Interface ist, also dass die Benutzung extrem einfach und intuitiv ist und man da nicht ein IQ von 110 braucht, um das Ding zu bedienen. Also die Nutzbarkeit muss sehr, sehr hoch sein und ich muss auch mir Gedanken machen, wie ich das eigentlich kommunikativ begleite. Also idealerweise, wenn die Mitte Juni kommen soll, müsste ab Ende Mai regelmäßig vor oder nach der Tagesschau oder auch auf anderen Sendern so ein kleiner Spot kommen, der schon mal zeigt, wie die aussieht, warum die wichtig ist, warum sie sicher ist, warum sie datenschutzkonform ist. Also dass Vorurteile und Ängste abgebaut werden, aber man natürlich auch die Wahrheit sagt. Und um den Menschen maximales Vertrauen zu geben, glaube ich, dass es auch eine gesetzliche Grundlage braucht. Ein Corona-App-Gesetz, in dem Rechte verankert sind, zum Beispiel die zeitliche Begrenzung, das Verbot, es für irgendetwas anderes, dieses Mission Creep, ja, irgendwas anderes zu benutzen, die Verpflichtung, die Daten nach so und solcher Zeit zu löschen und auch, dass es eine unbedingte Freiwilligkeit gibt, die auch keinerlei sozialen Druck durch Dritte beinhalten darf, weil dann ist es nicht mehr freiwillig. Wenn ich also Vorteile wie Parkzugang, Theaterzugang, Discozugang oder Reisefreiheit an das Vorhandensein einer solchen App knüpfe, das unterminiert, glaube ich, die Bereitschaft, sich überhaupt damit zu befassen. Und deswegen glaube ich, es ist wirklich dieses gesamte Paket. Und last but not least müssen wir unbedingt die analogen Prozesse mitdenken. Das haben wir am Anfang der Debatte ja schon erwähnt. Das ist für mich im Moment noch der schwierigste Knackpunkt im Funktionieren dieser App. Man will ja einerseits die Trollerei verhindern, also dass ein Mensch sich fälschlich als infiziert irgendwo hinmeldet und dann Leute gewarnt werden, die gar nicht in Infektionsgefahr waren. Das heißt, es braucht hier zum Beispiel eine Art Freischaltcode, den man von den Gesundheitsämtern nach einem positiven Test erhalten könnte.
Sie glauben, aber dass Menschen die App missbräuchlich verwenden?
Ja.
Ja, absolut. Alles, was man missbräuchlich verwenden kann, wird missbräuchlich verwendet. Und in so einem Fall, das wäre so leicht, ja, den ganzen Bundestag zu sabotieren, indem man da einmal querbeet läuft und sich dann als infiziert meldet. Also das muss verhindert werden.
Aber wer sollte daran ein Interesse haben?
Trolls.
Also die gibt es massenhaft. Es gibt so Leute, die wollen einfach, wenn sie ihren ehemaligen Arbeitgeber ärgern wollen oder Politiker, den sie nicht leiden können oder also es gibt so viele Leute, die da einfach andere ärgern wollen oder Aufruhr stiften. Also das zweifelt auch niemand an, dass es die gibt. Deswegen hat man ja Konsens darüber, dass es einen Sicherheitsmechanismus geben muss. Also diese Funktion, dass die freigeschaltet werden muss, dass ich mich als infiziert melde. Und da braucht es diesen analogen Prozess zwischen Gesundheitsämtern und oder Laboren und Ärzten, das weiß noch niemand genau, wie das funktionieren soll, dass man da vielleicht einen QR-Code bekommt, der nur einmalig benutzbar ist, der auch nur für eine einzige Person gilt. Aber das muss halt sichergestellt sein, dass trotzdem da keine personenbezogenen Daten auf diese Weise irgendwo falsch gesammelt werden. Also es ist kein einfacher Prozess und da muss man eben auch analog und digital kooperieren in Gesundheitsämtern, für die das Digitale ganz oft noch nicht so, wo das noch nicht so verbreitet ist. Da wird gerade sehr, sehr viel Nachholarbeit geleistet. Und auch da müssen wir eben den Fokus drauf legen. Also es braucht das alles, Transparenz, die einfache Bedienung, gute Kommunikation, das Mitdenken der analogen Prozesse und eine garantierte Verlässlichkeit gegen Missbrauch durch eine gesetzliche, ordentliche Grundlage.
Herr Ruge.
Ich glaube, an der Stelle sind wir in vielfältiger Weise, stimmen wir überein. Also wir brauchen für diesen Prozess der, ich würde mal sagen, Validierung der Infektion, brauchen wir die Rückkopplung und die Rückkopplung zu den Gesundheitsämtern, brauchen wir einen analogen Prozess. Und ob das dann, ist ja alles diskutiert worden, PIN-TAN-Code oder QR-Code ist, mag die technisch sinnvollste Lösung sein, aber wir brauchen diese Rückkopplung zwischen Gesundheitsamt und dem Laborbefund, Person X ist infiziert. Und erst dann darf Person X nach Aufforderung oder unter welchen Bedingungen, auf welche wir uns nun verständigen, Kontaktpersonen überhaupt erst alarmieren. Da besteht, glaube ich, große Einigkeit. Ob es jetzt schon eines separaten Gesetzes bedarf, weiß ich nicht. Wir haben immerhin ein Infektionsschutzgesetz, das wir jetzt schon zweimal in kürzester Zeit angepasst haben. Da kann man auch eine Rechtsgrundlage dafür schaffen. So war das auch vorgesehen. Dann hat man eine gesetzliche Grundlage. Wie weit der rechte Kanon da geht, da würden Frau Domscheit-Berg und ich wahrscheinlich auseinanderfallen und würden sagen, muss man gucken, wie weit es geht und wie detailliert man da Regeln bestimmt. Ich hätte, anders als Frau Hofmann, keine Zweifel, dass wir Daten nur für den konkreten Fall benutzen. Wir können auch das gesamte Gesetz sogar an der Stelle befristen und sagen, das Speichern von Daten endet mit diesem Gesetz zum 01.01.2021 und dann gucken wir eben neu. Wir können von vornherein automatische Löschung vorsehen, um das von vornherein auszuschließen, dass es in irgendeiner Weise gewillkürt erfolgt, sondern es muss technisch automatisiert erfolgen. All das können wir gewährleisten und all das, was Frau Domscheit-Berg mit Blick auf Kommunikation, einfache Sprache und ähnliche Dinge gesagt hat, das muss man tun und das ist allemal richtig.
Ich will noch mal auf ein Stichwort zurückkommen, das Frau Domscheit-Berg in die Runde geworfen hat, nämlich es darf kein sozialer Druck entstehen, um die App zu installieren. Aber Frau Hofmann, wenn die Alternative zur App tatsächlich die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen und im schlimmsten Falle der wieder eingeführte Lockdown wäre, kann man da überhaupt von freiwillig sprechen?
Ich glaube, wir irren uns, wenn wir denken, dass die Corona-App tatsächlich die Alternative zum Lockdown ist. Was wir eingangs gesagt haben, nämlich dass alles, was diese Apps umgibt, das Testen, das manuelle Nachverfolgen, das sind die zentralen Maßnahmen und die App ist eine Ergänzung dazu. Ob wir ein striktes Lockdown brauchen oder nicht, wird sehr stark vom Verhalten der Bürgerinnen und Bürger abhängen und nicht von der App.
Richtig.
Auf der anderen Seite haben wir gerade die Situation, dass quer durch Deutschland tausende Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Pandemiemaßnahmen zu protestieren. Ein bunter Haufen aus Rechten, Linken, Verschwörungstheoretikern und aufgebrachten Bürgern, die sich um ihre Grundrechte sorgen. Frau Domscheit-Berg, von einer Gesundheitsdiktatur wird da gewarnt und die Corona-App ist da ein Beispiel. Ist diese Angst gerechtfertigt?
Naja, wenn die in der Zeitung lesen müssen, dass man Kontaktprofile und Beziehungsprofile, Adressen und Telefonnummern irgendwo hinspeichern möchte, dann kann ich schon verstehen, dass man da auch Sorgen hat um seine Grundrechte und dass die dann plötzlich keine Rolle mehr spielen. Aber diese App, so wie sie jetzt geplant wird, tut alles das ja gar nicht. Das große Problem hier ist aber, dass wir es tatsächlich mit einem extremen Zuwachs an Desinformationskampagnen absichtlich oder keine Ahnung, aus welchen sonstigen Motiven wir da gerade draußen haben, wo also ganz viele Dinge komplett jenseits der Realität behauptet werden, dass also der Schutz der eigenen Wohnung nicht mehr gewährleistet sei, weil da könnten dann Beamte einbrechen und einen Zwangsimpfen. Solche Dinge werden ja verbreitet bis hin zu, dass wir alle Mikrochips implantiert kriegen über die Zwangsimpfung. Also das sind ja völlig abwegige Behauptungen, die da aufgestellt werden. Und da muss man halt sehr aufpassen, dass man durch bestimmte Forderungen, die da vielleicht zu diesem Schema passen, auch wenn sie zugegebenermaßen ja ganz weit weg sind von dieser Art von Zwang, aber auf einem Kontinuum sind die halt schon ein bisschen dichter dran als die App, wie sie im Moment als sehr datensparsam geplant ist. Deswegen muss man wirklich vorsichtig mit dem Thema Grundrechte umgehen und auf keinen Fall argumentieren, à la, auf der einen Seite steht das Leben und das Überleben und auf der anderen steht der Datenschutz, weil in dieser Schwarz-Weiß-Form stellt sich die Frage nicht. Ja. Es stellt sich einfach nur die Frage, wie kann ich ein epidemiologisches oder pandemiebekämpfendes Ziel erreichen mit möglichst wenig Einschränkung von Grundrechten, mit möglichst hohem Datenschutz und da die beste Lösung zu finden. Das ist die Herausforderung und das ist kein Widerspruch per se.
Ich würde sagen, diese zunehmenden Demonstrationen, Cannstatt steht da ja nur an der Spitze dessen, was stattfindet, zeigen eben, dass wir erneut aufpassen müssen zu sagen, die Corona-Bekämpfung, so wie wir sie machen, ist alternativlos und wir müssen aufpassen, dass wir Grundrechtseingriffe, seien es hier oder in anderen Bereichen sozusagen, immer als das Nonplusultra und als einzigen Weg immer darstellen. Die Bereitschaft der Gesellschaft, das ist unsere Wahrnehmung, das hinzunehmen, lässt jedenfalls nach, ob angesichts der erreichten Ziele, die sind ja objektiv, haben wir die Infektionszahlen gedrückt und objektiv ist das Gesundheitssystem bis jetzt gut in der Lage gewesen, damit umzugehen. Wir haben aber eine Übersterblichkeit, das ist immer noch, das Virus ist da, aber wir müssen eben in vielfältiger Weise, und deshalb ist auch diese Regionalisierung wahrscheinlich folgerichtig, diese starken Eingriffe in vielfältiger Weise und nicht nur im Bereich des Datenschutzes, sondern auch in anderen Bereichen, immer wieder und vielleicht viel mehr wieder begründen, damit den Leuten das einsichtig ist. Und das wird momentan wieder schwieriger. Und es wird eben schwieriger, je mehr Freiheiten wir gewähren und werden das abwarten müssen. Ich würde das aber als allerletztes momentan an der App festmachen. Noch gibt es die gar nicht. Und noch ist das, glaube ich, nicht das Hauptkampffeld an der Stelle, sondern das ist eine Diskussion, die noch in Fachzirkeln und in Teilen geführt wird, die wir aber noch nicht angstgetrieben führen sollten. Und insofern wäre ich mit Blick auf die App zuversichtlich, dass sie kommen kann und dass sie ein Werkzeug sein kann, aber eben nur ein Werkzeug und nicht das übergreifende, flächendeckende digitale Wunderschild.
Überwachung für den guten Zweck. Was bringt die Corona-App? Das war heute unser Thema im SWR2 Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Jeanette Hofmann, der Bundestagsabgeordneten und Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg und Dr. Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.